Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ihr merkt vielleicht auch an meiner Stimme, die ist leicht angeschlagen. Es war die letzten Tage auch schon so, aber ich hatte immer nötige Kraft. Ich bin ja schon seit Donnerstag hier. Einige sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ja, deswegen begrüße ich euch auch nochmal ganz besonders. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Und vielleicht stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Edgar Lück. Ich war tatsächlich vor 2 Jahren oder 3 Jahren schon einmal hier. Vor 3 Jahren einmal hier. Da durfte ich euch schon kennenlernen, aber ich merke, hier sind auch wieder einige neue. Ja, genau. Ich bin 34 Jahre jung, bin verheiratet mit Lea. Ich glaube, die ist gerade auf Toilette, aber sie sitzt eigentlich da vorne, die kommt gleich. Genau. Seit 5 Jahren dürfen wir verheiratet sein. Lea ist im Krankenhaus tätig, sie ist Ärztin in der Gynäkologie und ich darf als Evangelist beim Missionswerk Bruderhand tätig sein. Seit 2018 bin ich da angestellt, war zuerst mit einer halben Stelle angestellt, weil ich parallel in meiner Heimatgemeinde noch Jugendarbeit gemacht habe und war noch in der Gemeindeleitung tätig und bin dann 2022 oder wir sind dann 2022 direkt zum Missionswerk gezogen. Dort hatte ich dann erstmal die Verantwortung vom Seminarzentrum übernommen, also vom Seminar- und Freizeitheim in Wienhausen und darf jetzt seit dem 1.1.2025 aber vollzeitig im Reisedienst tätig sein als Evangelist. Das heißt, ich bin ja viel unterwegs in unterschiedlichen Gemeinden. Am Freitag haben wir schon geklärt, was ein Evangelist ist für die Jugendlichen. Das ist, ich sag mal, in einfachen Worten bin ich einer, der die Grundlagen des christlichen Glaubens predigt und Menschen zum Glauben ruft, dass sie Jesus Christus kennenlernen können. Und ich helfe ihnen sozusagen, die ersten Schritte zum Glauben hinzutun. Und den Rest übernimmt dann die Gemeinde. Ja, und das ist so mein Auftrag und mein Anliegen, Menschen einfach zu Jesus zu führen und Jesus bekannt zu machen. Und da bin ich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs, war jetzt letztes Jahr vorletztes Jahr auch in der Schweiz unterwegs oder in Paraguay, 3 Jahre schon, aber da unter deutschsprachigen Mennoniten, die dann auch Deutsch verstehen. Die reden da zwar Plattdeutsch, aber Hochdeutsch können die auch verstehen. Genau, ich selbst bin zum Glauben gekommen, das war etwa 2008, wo ich angefangen habe, dann auch die Bibel zu lesen und zu merken, Gottes Wort ist lebendig. Ja, Martina, bei dir kam das in deinem Lebensbericht so deutlich rüber. Ja, Gottes Wort ist nicht irgendetwas, sondern es ist Gottes Offenbarung an uns und es ist lebendig und kräftig und es redet zu unseren Herzen und verändert unsere Herzen. Und das durfte ich auch 2008 erleben, unter anderem durch eine Predigt, die mich dann sehr bewegt hat, wo ich dann einfach zu Jesus Christus gebetet habe, Jesus, komm du in mein Leben. Und hat Jesus mein Leben verändert und kam in mein Leben. Und ich würde sagen, es war nicht alles nur bergauf, sondern es war eine Auf- und Abfahrt, ja, mit Höhen und Tiefen, auch im Glauben, mal mehr Vertrauen, mal weniger Vertrauen. Und ich denke, dass das Leben als Christ auch ja nicht immer stetig ist oder sein kann, aber das Entscheidende ist, dass wir an Gott dranbleiben und dass Gott an uns dranbleibt. Und ja, in dem Sinne möchte ich mit euch auch in die Predigt einsteigen, weil wir hatten ja schon eigentlich am Donnerstag begonnen mit dem Thema, nämlich werdet voll Geistes. Und die, die da waren, haben das schon mitbekommen, worüber wir nachgedacht haben, vor allem über den Abschnitt aus dem Epheserbrief in Kapitel 5. Ja, da finden wir den, sage ich mal, den Haupttext, wo Gottes Wort sagt, werdet voll Geistes. Und wir haben uns am Donnerstag, vielleicht für die, die nicht da waren, eine kurze Wiederholung, haben uns vor allem damit beschäftigt, was denn der Heilige Geist überhaupt tut und was der überhaupt macht in unserem Leben. Und wir mussten feststellen, dass wir, wenn wir gläubig werden, ja, da mussten wir auch erstmal feststellen, man wird gläubig, man ist nicht einfach gläubig, sondern man wird gläubig. Und wenn ein Mensch gläubig wird und ein Kind Gottes wird, dass er den Heiligen Geist empfängt. Und somit die Liebe Gottes in das Herz ausgegossen wird. Ja, man wird versiegelt mit dem Heiligen Geist, der, wie der Epheserbrief in Kapitel 1 sagt, der das Unterpfand des Erbes ist für die Ewigkeit. Ja, das heißt, wenn wir einmal sterben, wird Gott fragen, hast du den Heiligen Geist? Ja, bist du ein Kind Gottes geworden? Weil jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, den Heiligen Geist hat. Und das ist eigentlich das Kennzeichen dafür, es wird auch als Unterpfand bezeichnet, ja, dass wir sozusagen den Geist Gottes abgeben, weil wir dann sowieso in der Gemeinschaft mit Gott sind und Gott überall ist. Also, wir sind versiegelt. Der Heilige Geist wohnt in mir als Kind Gottes. Und der Heilige Geist ermöglicht es uns, überhaupt in die Gegenwart Gottes zu treten, mit Gott zu reden, dass unsere Gebete überhaupt ankommen. Ja, und deswegen ist eigentlich dieses Vorrecht des Gebetes, diese innige Gemeinschaft, ein wesentlicher Punkt eines Kindes Gottes, vereint zu sein mit Gott, eins zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Und wir haben festgestellt, der Heilige Geist verbindet uns als Leib Christi. Wir werden aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, deswegen haben wir uns auch am Donnerstag auch darüber beschäftigt. Es ist nicht egal, ob ich mal zum Gottesdienst gehe oder nicht gehe, oder dass ich mich mit meinen Geschwistern treffe oder nicht treffe, sondern wir sind eigentlich als Kinder Gottes, herzlichen Dank, wir sind als Kinder Gottes dazu berufen, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und wenn wir das nicht tun, dann geben wir dem Geist Gottes nicht den Raum, den er in unserem Leben und auch als Leib Christi, als Gemeinde mit uns haben möchte. Und deswegen ist Gemeinschaft mit Kindern Gottes absolut notwendig. Und wenn wir gemeinsame Versammlungen haben, da hatten wir uns am Donnerstag auch schon drüber ausgetauscht, ist es absolut notwendig, dass wir teilnehmen und dass wir einander sehen. Denn Gemeinde ist nicht ein Gebäude, sondern Gemeinde Gottes sind lebendige Menschen, wie du und ich, die hier heute Morgen zusammensitzen. Und wenn sie ein Kind Gottes sind, den Geist Gottes haben, allein durch die Gegenwart, dass wir uns gegenseitig ermutigen und erbauen. Und dass das Gebet füreinander, dass wir mit dem Geist Gottes gestärkt werden, auch total entscheidend ist. So macht das auch Paulus im Epheserbrief. Er betet, dass die Geschwister mit dem Geist Gottes erfüllt werden und stark werden am inwendigen Menschen. Und dann haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, habe ich das überhaupt schon mal getan? Habe ich denn für meinen linken oder rechten Nachbarn, der jetzt neben mir sitzt, ganz konkret gebetet, Herr, stärke ihn, dass er stark wird am inwendigen Menschen? Guckt euch mal um. Für wen hast du das letzte Mal getan? Ja, und da merken wir leben als Christen und manchmal leben wir vielleicht sogar am Ziel vorbei, das, was Gott eigentlich mit uns macht, wozu er uns den Geist Gottes gibt und wozu wir leben sollen. Und final mussten wir feststellen, irgendwie, dass die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes ja eigentlich dadurch möglich wird, in unserem Leben Präsenz zu nehmen. Und das ist so dieser Psalm, den du vorhin gelesen hast. Ja, wenn die Menschen in den Tempel Gottes gegangen sind, was haben sie denn gesucht? Ja, die Nähe Gottes. Was war denn im Tempel drinnen? Ja, die Herrlichkeit Gottes. Ja, und das höchste Anliegen von den Gläubigen damals war, irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und selbst wenn ich nur am Vorhof sitze oder an der Tür und an der Schwelle des Pfostens, Hauptsache ich kriege ein Stück Gegenwart Gottes mit. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wohnt der Heilige Geist in uns. Das ist brutal. Das ist unglaublich. Die Herrlichkeit Gottes nimmt Wohnung in uns Menschen und möchte in uns wohnen und uns verändern und unser Leben prägen. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, ja, warum muss ich denn dann noch voll Geistes werden, wenn der Heilige Geist schon in uns ist? Ja, und da merken wir, dass wir auf dem Weg mit Gott doch noch unseren leiblichen Körper haben, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Gefühle, die doch noch irgendwo von der Sünde behaftet sind und uns immer wieder auch vom Weg Gottes wegtreiben wollen. Und deswegen werden wir uns heute Morgen nochmal mit einigen Bedingungen ja, beschäftigen, die es uns ermöglichen, dass wir auch voll Geistes werden. Ja, dass wir den Geist Gottes bekommen haben als Kinder Gottes, das ist Tatsache. Dass der Geist Gottes in uns wohnt, dass wir versiegelt worden sind, dass der Geist Gottes ein Unterpfand ist für uns, dass wir die Salbung des Heiligen Geistes empfangen haben. Das ist einmalig bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Aber jetzt voll Geistes zu werden, das ist dynamisch und ein Prozess in unserem Leben als Christ. Und da werden wir einige Gedanken uns anschauen, vor allem aus dem Kontext des Kapitels 5 aus dem Epheserbrief, wo die Verse stehen. Ich lese vielleicht einmal die Verse 17 bis 21, werde dann aber noch ein wenig auf den Kontext eingehen, weil wir da einiges sehen. Wenn wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden wollen, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben wollen, was auch entscheidend ist, worauf wir achten sollten und Gott unser Leben hineinnehmen sollten. Ich lese einmal ab Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Soweit Gottes Wort. In diesem Abschnitt wird vor allem eines deutlich, dass der Apostel Paulus die Epheser ermutigt, weise zu wandeln. Es geht hier nämlich um den Lebenswandel als Christ. Und wenn ihr Kapitel 5 einmal komplett lest, wir werden es nicht ganz schaffen, aber ich werde doch in einige Verse hineingehen, dann werdet ihr merken, dass der Apostel Paulus die Epheser ermutigt, einen anderen Lebenswandel an den Tag zu legen, als wie sie es vorher getan haben. Ich fand es so schön, wie Martina es vorhin so beschrieben hat. Früher habe ich so gedacht, früher habe ich so gelebt, jetzt lebe ich so und so möchte ich leben. Ja? Also Gott verändert unser Leben und unser Denken und unser Handeln, indem der Geist Gottes unser Leben kommt und er gibt uns überhaupt die Kraft und überhaupt den Sinn, so zu leben, wie Gott es möchte. Ein Mensch ohne den Heiligen Geist kann gar nicht so leben, wie Gott es möchte. Jegliche Bemühung, jegliches Handeln, jegliches Tun würde niemals ausreichen, um Gott zu gefallen. Alleine der Geist Gottes in deinem Leben befähigt dich, Gottes Willen zu tun und ihn zu verherrlichen, so wie es ihm gebührt. Und so beginnt Paulus Kapitel 5 eigentlich, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also hier geht es um den Wandel, so wie Gott gewandelt ist. Wandelt in der Liebe Gottes. Wandelt so als geliebte Kinder, als diejenigen, die die Liebe Gottes empfangen haben und diese Liebe Gottes auch an andere weitergeben. Und das erste Kennzeichen oder die erste Bedingung, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist die Hingabe in die Herrschaft Jesu Christi. Dass wir unser Leben völlig unter die Herrschaft Jesu Christi stellen und das mit völliger Hingabe tun. Dass es uns keine Kosten, keine Mühe, keine Kraft zu gering ist, zu sagen, ich möchte dem lebendigen Gott dienen. Und das mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Kraft, mit meinem ganzen Sinn. Warum? Ist das ein Punkt, oder wo ich sage, das ist eine Bedingung für das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist? Weil in dem Kontext, wenn wir sagen, werdet voll Geistes, finden wir vorher den Abschnitt, dass Paulus ermutigt, seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Also der Gegensatz sozusagen vom Willen Gottes tun, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist irgendwie ein Berauschtsein, eine Unordnung, ein Nichtwissen, was Gott von einem möchte, eine Orientierungslosigkeit. Ja, wenn jemand betrunken ist, dann verliert er das Gleichgewicht. Er verliert die Orientierung. Er verliert seine Grenzen. Er ist nicht mehr Herr seiner selbst. Und genau das Gegenteil nimmt Paulus und sagt, wenn wir voll Geistes werden, dann werden wir besonnen, dann werden wir verständigt, dann werden wir die Fähigkeit haben, Dinge zu unterscheiden und Entscheidungen zu treffen, die Gott möchte. Wir werden irgendwie nüchtern, darauf spielt Paulus auch immer wieder hin. Und das ist ein Punkt, wenn wir verstehen wollen, was der Wille Gottes ist, dann müssen wir in Gottes Wort schauen. Und wenn der Wille Gottes entscheidend ist, dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden, dann ist ein Punkt in 5 Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Es ist die völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu Christi. Mein Leben gehört nicht mehr mir selbst, sondern mein Leben gehört dem, der für mich gestorben und auferstanden ist, dem Retter Jesus Christus, den König der Könige, der Herr aller Herren, der die Macht hat über Himmel und Hölle, der die Macht hat über unser Leben. Ihm gehört unser Leben. Und deswegen setze ich meine Kraft und meinen Willen und meinen Mut dafür ein, Gott zu dienen und den Menschen, die ihn lieben. Das ist ein Punkt. Ich gebe mich Gott hin. Auch im Römerbrief wird das deutlich, in Römer Kapitel 12, dass wir verwandelt werden und ihm unser ganzes Leben hingeben. Und da geht es auch darum, dass das ein Kennzeichen dafür ist, dass wir den Willen Gottes überhaupt verstehen. Und so brauchen wir den Fokus. So brauchen wir die Hingabe, denn der Kampf, den wir kämpfen, ist nicht fleischlich, sondern wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Und dieser Kampf, den können wir nicht alleine kämpfen. Und er geht nur in völliger Hingabe an den, der uns erlöst hat und der uns erkauft hat. Und das ist ein Gedanke. Wie stark bin ich bereit, mich Gott hinzugeben? Wie stark ist meine Liebe zu meinem Retter, der mich erkauft hat? Welche Opfer nehme ich auf mich, um Gott zu dienen? Oder bekommt er nur meine Reste? Wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, ja. Wenn da eine Gebetsgemeinschaft ist, ja, heute weiß ich nicht, ob ich da hingehen sollte. Ist nicht so wichtig. Ja, da werden schon ein paar Leute sein. Und leider sind die Gebetsgemeinschaften immer die kleinsten Gemeinschaften. Aber da ist unsere Kraft. Dazu hat uns der Heilige Geist berufen, zum Beten, zum gemeinsam Beten, zum gemeinsam stark werden. Und da sollte es unser Bestreben sein, dass wir diese Orte aufsuchen, wo Menschen in die Gegenwart Gottes gehen, wo Menschen Gott suchen, wo Menschen Gott lieben. Und das sollte unser Anliegen sein. Dafür sollten wir uns hingeben. Dafür sollten wir stark sein. Und damit unsere Liebe zu unseren Nächsten ausdrücken. Indem wir sagen, ja, du bist wichtig. Und es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit Gott reden, ihn anbeten und ihn loben. Das sehen wir nachher noch in den letzten Versen dieses Abschnittes. Aber prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und ein Kennzeichen ist die Hingabe an Jesus. Was kostet mich mein Glaube an Jesus Christus? Was bin ich bereit, für ihn hinzugeben? Ein zweiter Gedanke, der in diesem Abschnitt auch deutlich wird und wo auch Paulus an einem anderen Briefbeispiel sagt, das ist euer Wille, eure Heiligung. So macht er das in Vers 3 hier in Kapitel 5 auch deutlich. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es den Heiligen geziemt. Und dann macht er in den nächsten Versen den Unterschied wieder deutlich, wie ein Gläubiger lebt und wie ein Mensch lebt, der nicht mit Gott lebt. Dass wir als Kinder Gottes im Licht wandeln. Ja, das sagt er dann beispielsweise in Vers 8. Wandelt als Kinder des Lichts. Ihr wart früher Finsternis. Vorher war es euch egal. Aber jetzt seid ihr Kinder des Lichts und die Dinge, die Sünden und das, was euch belastet, das sollt ihr ablegen. Das sollt ihr zur Seite legen. Heiligung ist ein wesentlicher Punkt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollen. Und mir geht es nicht darum zu sagen, wir sind jetzt alle perfekt und wir sündigen alle nicht mehr. Darum geht es mir nicht. Und darum geht es auch Jesus nicht. Sondern er möchte, dass wir ehrlich und aufrichtig sind mit unseren Kämpfen mit den Kämpfen, die wir haben mit unseren Sünden, und dass wir sie ehrlich und aufrichtig vor Gott bringen und sagen, ja, so bin ich. In 1. Johannes, wo es heißt, bekennt eure Sünden. Ja, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. In diesem Vers, in dem Griechischen, bedeutet das, wir bekennen, dass Gott die Wahrheit über uns sagt, dass wir gesündigt haben und dass wir in diesen Dingen nicht perfekt sind, nicht heilig sind. Und diese Haltung zu haben, nicht perfekt sein zu müssen, ist auch eine ganz erleichternde Haltung. Es ist ganz befreiend zu wissen, da ist dieser Jesus, er kommt und er vergibt mir und er verachtet mich nicht, sondern er hilft mir in meiner Schwäche, in meiner Sünde, und er hilft mir auf. Und gleichzeitig merken wir, wie kostbar es ist, dass Jesus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, als er sein Blut für mich vergossen hat, um mir die Sünden zu vergeben. Und es ist für mich keine Leichtigkeit zu sündigen. Und vielleicht kennst du es in Phasen, wo du vielleicht sündigst, wo du Lüge duldest oder Unreinheit im sexuellen Bereich und du merkst, wie die Freude schwindet, wie vielleicht Beziehungen schwinden und du merkst eigentlich, so meine Beziehung zu Gott und die Freude in Gott ist nicht da. Und deswegen sagt ja Paulus auch in Epheser Kapitel 4, also der Epheserbrief ist wirklich ein wunderbarer Brief, wenn wir uns auch Gedanken machen über den Heiligen Geist, wie er wirkt, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Das heißt, wir können den Heiligen Geist in unserem Leben dämpfen. Das bedeutet nicht, dass wir den Heiligen Geist nicht mehr haben. Aber der Heilige Geist hat einen Wunsch in uns, nämlich die Herrlichkeit, die Schönheit und die Heiligkeit Gottes durch unseren irdischen Körper wiederzuspiegeln. Und das bedeutet, dass wir ehrlich und aufrichtig auch in Wahrheit unsere Sünden bekennen und sagen, ja, ich muss mich nicht besser darstellen, als ich bin. Und ich darf zu einer Vertrauensperson gehen, und darf mit ihr beten und darf ihr auch Dinge sagen. Wir dürfen gemeinsam Sünden bekennen und vorangehen. Das hatten wir gestern auch beim Männerfrühstück. Ja, wir Männer sind ja da noch ein bisschen stolzer vielleicht als die Frauen, ich weiß es nicht. Aber wir wollen immer alles selber regeln und selber klären und männlich sein. Und gestern haben wir uns auch damit beschäftigt, dass männlich sein auch bedeutet, Schwächen zuzugeben. Und mal zu einem Bruder zu gehen, ey, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mit mir beten? Kannst du mit mir Gottes Wort lesen? In diesem Bereich bin ich schwach. Heiligung, wir bekennen unsere Sünden vor allem vor Gott. Und wir meiden die Sünde. Wir meiden die Dinge, die Gott nicht gefallen. Und hier werden beispielsweise sexuelle Unmoral aufgezählt. Hier wird Habsucht aufgezählt, die Gier nach Geld. Hier werden Witzeleien, also dreckige Witze und sinnloses Geschwätz aufgezählt. Ja, das sind Dinge, von denen wir uns fernhalten sollten, die wir meiden sollten, um mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Werdet voll Geistes. Also auf der einen Seite meine Hingabe. Was bin ich bereit für meinen Glauben und für meine Glaubensgeschwister zu leben? Auf der anderen Seite die Heiligung, ja, dass ich Sünden meide und Sünde bekenne und da aufrichtig bin, sie nicht toleriere. Sünde hat immer das Anliegen zu zerstören. Und da erzähle ich gerne das Beispiel. Von einem Wanderer. Wer von euch war denn schon mal wandern? Ja, wahrscheinlich einige oder mal einen längeren Spaziergang gemacht. Wem von euch ist schon mal ein kleiner Stein in den Schuh gekommen? Ja, mir auch. Und das war super, ne? Den habe ich ja drin gelassen, 4-5 Stunden, bis ich oben am Gipfel angelangt bin, oder? Natürlich nicht. Sobald ich gemerkt habe, da kommt ein Stein in meinen Schuh, was mache ich? Schuh aus, Stein raus, richtig. Wenn ich oben auf dem Berg bin, denke ich noch an den Stein. Da habe ich schon längst vergessen. Aber genauso sollten wir mit Sünde in unserem Leben umgehen. Wenn wir merken, da ist etwas, was Gott nicht gefällt, dann sollten wir es schnellstmöglich nehmen und rauswerfen. Weil was passiert, wenn ich diesen Stein in meinem Schuh lasse? Und ich wandere jetzt 5 Stunden. Nach einer Stunde merke ich, okay, vielleicht habe ich da eine kleine Wunde. Nach 5 Stunden habe ich vielleicht eine Fleischwunde. Und es kann sich entzünden. Also Sünde hat immer das Ziel, uns zu zerstören. uns niederzumachen. Es möchte dich zerstören. Es möchte deine Beziehung zerstören. Es möchte die Gemeinde Gottes zerstören und demotivieren und niedermachen. Aber wenn wir die Sünde in unserem Leben erkennen, dann werf sie direkt raus. Gib ihr nicht den Raum. Und dann heißt es, gedenke nicht daran. Lass sie nicht Raum gewinnen, dass du sagst, ah, was war denn damals? Jetzt habe ich das getan und jetzt, ah, wie soll ich denn hier heute Christ sein? Nein, Jesus sagt, wenn wir bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist Gnade. Das ist Gnade und ich darf vorwärts schauen. Und wenn ich den Stein rausgeworfen habe und ich bin den Weg gegangen, ich denke nicht mehr an den Stein. Und im Alten Testament heißt es sogar an einer Stelle, die Sünden sind in die Tiefen des Meeres geworfen worden. Und dann hat ein Prediger gesagt, das habe ich von ihm geklaut, dann steht da jetzt so ein Schild, bitte nicht angeln. Ne? Also bitte nicht angeln, nicht wieder hochholen. Ja, es bringt dich nichts. Christus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Du musst dich nicht selbst mit ihnen rumschlagen. Und das macht uns Mut, auch in der Heiligung voranzugehen, nicht liegen zu bleiben, aufzustehen. Den Kampf, den du vielleicht gerade in der Heiligung kämpfst, den hat Christus für dich gekämpft. Sei du derjenige, der ehrlich und offen damit umgeht. Such dir einen Bruder, mit dem du reden und beten kannst, wo du weiter vorangehst. Seid vernünftig, wandelt weise, sagt Paulus. Seid nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Und wir als Kinder Gottes wollen in Hingabe uns unter die Herrschaft Jesu Christi stellen. Wir wollen in Heiligung leben, unsere Sünden bekennen und vorangehen. Wir wollen nicht alleine damit kämpfen, sondern Christus auch in diesem Bereich die Herrschaft abgeben. Und wir wollen uns verändern lassen durch sein Wort. Ja, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sagt Paulus auch hier in dem Abschnitt. Oder auch in Galater 5 finden wir die Früchte des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Sanftmut, Geduld. Ich werde da jetzt gar nicht alles drauf eingehen können. Aber ich möchte euch ermutigen, Gottes Wort und Gottes Wille ist, uns als Wesen zu verändern, als Menschen, als Kinder Gottes zu verändern. Er möchte, dass du anders wirst, dass du nicht mehr im alten Leben wandelst, unter den alten Gewohnheiten, sondern dass du unter der Liebe Gottes wandelst und dich von ihm verändern lässt. Und darum sei nicht unverständig, sondern sei verständig, was der Wille des Herrn ist. Und den Willen des Herrn, das hatten wir am Donnerstag auch schon betrachtet, finden wir vor allem im Wort Gottes. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir wissen, was Gott möchte. Und ich weiß, das sind Basics, aber dafür bin ich da. Ich predige die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und die Grundlagen des christlichen Glaubens sind, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir es lesen und dass wir uns damit beschäftigen, damit wir wissen können, was Gott von uns möchte. Und da sind wir alle herausgefordert. Denn jemand, ich weiß nicht, ob Luther das war, hat mal gesagt, entweder hält dieses Buch dich von der Sünde fern oder die Sünde von diesem Buch. Und ich glaube, so ist es. Wenn wir anfangen in unserer Gottesbeziehung, in der Suche nach seiner Gegenwart, nach dem Erfülltsein von ihm, von seiner Herrlichkeit und Schönheit, wenn wir aufhören, Gottes Wort zu lesen, im Gebet, in der Gegenwart Gottes zu sein, die Herrlichkeit und Schönheit in uns aufnehmen, seine Worte uns aufnehmen, dann hören wir auf, Gottes Geist in uns Raum zu geben, denn Gottes Geist möchte nichts anderes tun, als Gott in unserem Leben wirksam werden zu lassen. Gottes Geist hört auf Gottes Worte, nicht auf unsere Worte. Er hört auf Gottes Worte und er möchte wachsen in uns und stark werden. Und das macht uns zu Menschen, die irgendwie vernünftig und verständig sind, dann Entscheidungen zu treffen. Und das kann ein Prozess sein. Das ist nicht immer von heute auf morgen. Es ist dynamisch. Deswegen sagt Paulus, werdet voll Geistes. Bei dem Geist Gottes haben wir schon. Aber wir sollen voll Geistes werden. Und die Auswirkungen, die dann kommen, wenn man vielleicht voll Geistes ist, das lesen wir dann in den Versen danach. Da möchte ich dann auch kurz drauf eingehen, zu sagen, da heißt es dann, redet Berauscht euch nicht mit Wein, was ausschweifeln muss, sondern werdet voll Geistes. Und dann heißt es, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen. Auf einmal fangen wir an, einander zu ermutigen mit den Worten Gottes, die wir vorher gelesen haben. Und sie werden uns wichtig. Und meinem Bruder werden sie auch wichtig. Und er ist nicht oberfromm, nur weil er jetzt ein Bibelwort zitiert. Nein, das ist für ihn die Kraft. Das ist für ihn das Leben. Das ist für ihn das alles Entscheidende, Gottes Wort zu folgen, ihn zu lieben und ihn zu kennen. Und deswegen sollten unsere Ohren und Herzen offen sein, wenn wir einander Gottes Worte weitergeben. Wenn wir die Psalmen lesen, und hier steht zuerst vor allem die Psalmen, deswegen fand ich es schön, dass wir heute Vormittag oder zur Einleitung ein Psalm gelesen haben. Und dann heißt es mit geistlichen Liedern, das sind Lieder, die Inhalte haben, die Gottes Wort widerspiegeln, die die Wahrheit Gottes widerspiegeln. Es könnten vielleicht selbstgeschriebene Lieder sein. Und dann heißt es vor allem, dass wir zueinander reden sollen, dass wir dann in unserem Herzen singen sollen. Ja, da geht es dann um unser Innerstes. Eine innere Freude wird uns ausstrahlen, eine innere Hoffnung wird uns ausstrahlen. Und ich finde, in den Zeugnissen von Martina und Regina haben wir das gesehen, dass sie eine Ausstrahlung haben, ja, dass sie eine Hoffnung haben. Und dann heißt es hier, und sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank. Also auf der einen Seite, wir reden zueinander, wir singen miteinander in unseren Herzen und miteinander und wir sagen Gott Danke. Eine dankbare Gemeinde, ein Loblied in der Gemeinde, eine Gemeinde, die Gott lobt und dankt und ihn anbetet, ist eine Gemeinde, die ja ein Stück Wesen Gottes und Herrlichkeit Gottes ausstrahlt und vielleicht auch ein Kennzeichen dafür, dass man voll Geistes ist. Und ein anderer Gedanke, der am herausforderndsten ist, wahrscheinlich hier in diesem Abschnitt, der wird gerne ausgelassen, da heißt es nämlich, ordnet euch einander unter. Das ist ein Kennzeichen eines Menschen, der voll Geistes ist. Da ist kein Stolz und Hochmut, ja, meine Predigt ist besser als deine, ja, und mein Dienst ist wichtiger als dein Dienst und ich stelle mich über dich. Nein, wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib in Christus. Christus hat denselben Preis für uns bezahlt, nämlich sein Blut am Kreuz von Golgatha, dass wir einander dienen. Und der hier den Raum saugt, ist nicht weniger wert als der hier vorne predigt. Der für die Technik zuständig ist, ist nicht mehr wert als ja, der für das Essen nachher zuständig ist. Ja, wir sind ein Leib und wir dienen einander und wir respektieren einander. Und wir sind in unseren Aufgaben demütig und wir unterstützen einander, wir beten füreinander und wir stärken einander. Und wie oft kommt es vor, dass wir einander runtermachen und eher einander demütigen und dann geht man hier raus und fühlt sich auch noch schlecht, weil man einen Dienst getan hat, der nicht gesehen wurde oder nein, wir wollen einander sehen, einander wertschätzen und auch die Ordnung Gottes, wie Gott sie uns gibt, mit Ältesten, mit Diakonen, mit Mitarbeitern, ja, wir wollen die wertschätzen. Wenn Gott uns das gegeben hat als sein Wort, ja, Kapitel 5 geht dann weiter, wie das Verhalten in der Gemeinde ist, wie die Männer und Frauen sich zu verhalten, das wäre jetzt viel zu kurz, wäre viel zu lang, wenn wir jetzt darauf eingehen würden, die Zeit würde nicht reichen. Aber Gottes Wort gibt uns Anweisungen, wie wir uns einander verhalten sollen, Männer, Frauen, wie wir hier in der Gemeinde uns verhalten sollen, wie wir mit Ältesten umgehen, mit Verantwortlichen in der Gemeinde, ja, dass wir ihnen wirklich Respekt und es sei sogar an einer Stelle doppelte Ehre geben sollten. Das bedeutet nicht, dass die Ältesten sich jetzt abheben und denken, sie sind die Kings über die Gemeinde. Nein, sie sind Diener der Gemeinde. Und gleichzeitig sollen wir einander wertschätzen und ehren. Und das ist Gottes Ratschlag für geisterfüllte Menschen. Und ich glaube, wenn wir so miteinander umgehen, dann wird der Geist Gottes mehr Raum gewinnen. Und dort, wo der Geist Gottes Raum gewinnt, dort werden Menschen wachsen. Dort werden Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen. Dort werden Menschen zum Glauben finden. Und so wird unser Leben auch erfüllter und reicher werden. Also nochmal zusammengefasst, werdet voll Geistes. Erstens, hast du den Heiligen Geist, wenn du ein Kind Gottes bist. Wo du dich bekehrt hast und wiedergeboren wurdest, hast du den Heiligen Geist bekommen. Und trotzdem sollen wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Es gibt Menschen, die mehr Freude und Schönheit und Herrlichkeit Gottes ausstrahlen als andere. Das bedeutet nicht, dass er ein schlechterer Christ ist. Darum geht es nicht und es geht auch nicht um Konkurrenz, aber es gibt Bedingungen, um mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Der erste Punkt ist meine Hingabe an Christus, der zweite Punkt meine Heiligung und der dritte Punkt, den Willen Gottes zu tun. Und auf der anderen Seite ist die Folge dann, dass wir zueinander reden mit den Worten Gottes, dass wir mit Psalmen einander ermutigen, dass wir eine innere Freude versprühen, dass wir dankbar sind Gott gegenüber für alles, heißt es hier. Und wenn wir 1. Thessalonicher 5, Vers 17 nehmen, heißt es auch, seid dankbar in allen Dingen. Und wir ordnen uns einander unter in der Furcht Christi, weil wir wissen, wir sind ein Leib. Und Gott hat uns so zusammengestellt, wie wir hier gerade sitzen. Also der linke und rechte Nachbar, den du gerade siehst, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, so wollte Gott euch hier haben, in Hannover, in dieser Ortsgemeinde. Und so will Gott euch gebrauchen. Und deswegen, jeder Einzelne ist von euch wichtig. Und jeder Einzelne ist notwendig, damit ihr gemeinsam wachst im Geist Gottes und erfüllt werdet zur Ehre Gottes. Und da segne euch Gott in der Hinsicht, dass er euch stärkt und Weisheit gibt und dass ihr voll Geistes werdet, ermutigt Gott zur Ehre. Amen. Wie ist es, Alex? Beten wir noch gemeinsam? Ja, soll ich beten? Haben wir eine Gebetsgemeinschaft? Eine Gebetsgemeinschaft? Okay. Dann lasst uns aufstehen zum Gebet. Wenn jemand beten möchte, darf es gerne tun. Gerne, ja. Und ich werde dann abschließen. Ich dir, Herr, für dein Wort und danke, dass du voller Güte, voller Gnade und voller Erbarmen zu uns bist. Danke, dass du uns in all unserer Schwachheit begegnest und dass du möchtest, dass wir ja so leben, wie du es möchtest und dass das eigentlich unser größtes Glück ist, wenn wir ganz nah bei dir sind, dass wir voller Hoffnung und Freude sind, wenn wir ganz nah bei dir sind, wenn wir erkennen, wie groß der Reichtum ist, den wir haben, weil der Geist Gottes in uns wohnt und wir nicht mehr in ein Gebäude in dem Sinne rennen müssen wie früher, sondern dass du mit deiner Herrlichkeit in uns wohnst und uns verändern und durchdringen möchtest. Ich bete, dass du uns wirklich erkennen lässt, was das bedeutet, diesen Reichtum für uns anzunehmen und wahrzunehmen. Ich danke dir, dass du wunderbar bist, voller Liebe und Gnade. Und ich bete für die Gemeinde hier in Hannover, hier in der Arche, dass du sie segnest, dass du sie erfüllst, am inwendigen Menschen, dass sie reich werden mit deinem Geist und ein Segen sind für ihr Umfeld, weil du sie hier hingestellt hast und hier gebrauchen möchtest. Danke dafür. Amen. Amen. Vielleicht habt ihr heute Morgen die Losung gelesen. Ich möchte den Vers noch abschließend lesen. Da heißt es, eigentlich ist es auch ein Gebet wahrscheinlich, in Römer 15, Vers 13, da heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Freude, Frieden und Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes in euch. Gott segne euch.